Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 104. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Individualvertraglich vereinbarter Haftungsausschluss, keine gewerbliche Prägung einer GmbH und Co. GbR. Fehlender Hinweis auf mögliche Steuervorteile. Keine Verlustausgleichsbeschränkung. Unzulässig. Firmenbezeichnung Gruppe für Einzelunternehmer. Bei einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts, kurz GbR, liegt steuerlich dann keine gewerbliche Prägung vor, wenn lediglich die GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin, und die Haftung der übrigen Gesellschafter durch individuelle Vereinbarungen ausgeschlossen ist. Damit ändert die Finanzverwaltung zwar ihre frühere Rechtsauffassung zu diesem Thema, greift aber insoweit einer noch ausstehenden Entscheidung des Bundesfinanzhofes vor. Bisher war es unter anderem wegen der sich im Einzelfall ergebenden steuerlichen Gestaltungsvorteile durchaus erstrebenswert, die gewerbliche Prägung einer Personengesellschaft zu erreichen. Diesem Konstrukt will die Finanzverwaltung nun einen Riegel vorschieben. Vor welchem Hintergrund?
Der Bundesgerichtshof hatte 1999 entschieden, dass die Gesellschafter einer GbR auch dann persönlich haften, wenn die GbR den Namenszusatz MbH oder einen ähnlichen Hinweis trägt. Die Haftung sei auch dann nicht nur auf das GbR-Vermögen beschränkt, wenn dies so im Gesellschaftsvertrag vorgesehen war. Erforderlich für die Haftungsbeschränkung von GbR-Gesellschaftern und in der Folge auch für die gewerbliche Prägung unter steuerlichen Aspekten seien vielmehr individuelle vertragliche Vereinbarungen. Dem schloss sich in ihrem Schreiben vom 18. Juli 2000 auch die Finanzverwaltung an und ließ eine gewerbliche Prägung in diesen Fällen zu. Nun vertritt sie aber eine andere Auffassung.
Was wurde geändert?
Bei der Auslegung der Vorschrift zur gewerblichen Prägung einer Personengesellschaft gemäß den einschlägigen Regelungen im Einkommensteuergesetz sei, so die Meinung der Finanzverwaltung in ihrer jetzigen Verlautbarung, der abstrakte gesellschaftsrechtliche Typus entscheidend, weil das Tatbestandsmerkmal persönlich haftender Gesellschafter an die gesellschaftsrechtliche Stellung des Gesellschafters anknüpft. Die Rechtsstellung als persönlich haftender Gesellschafter werde hiervon nicht berührt. Insofern könne bei einer GbR die persönliche Haftung der Gesellschafter nicht generell ausgeschlossen werden. Ein Haftungsausschluss kann zivilrechtlich vielmehr nur individuell beim einzelnen Vertragsabschluss mit der Zustimmung des jeweiligen Vertragspartners vereinbart werden und wirkt jeweils auch nur für den betreffenden Vertragsabschluss. Im Ergebnis führt dies in den Augen der Finanzverwaltung also dazu, dass durch individuelle Vereinbarungen nun eine gewerbliche Prägung ausgeschlossen ist.
Gibt es für Betroffene eine Übergangsregelung?
Soweit bisher in entsprechenden Fällen aufgrund eines individualvertraglich vereinbarten Haftungsausschlusses eine gewerblich geprägte Personengesellschaft angenommen wurde, kann auf gesonderten schriftlichen Antrag der Gesellschaft und bei Vorliegen weiterer Voraussetzungen das Vermögen der Personengesellschaft auch weiterhin als Betriebsvermögen behandelt werden. Der insofern unwiderrufliche Antrag ist bis zum 31. Dezember 2014 bei dem für die Besteuerung der Personengesellschaft zuständigen Finanzamt zu stellen. Voraussetzung hierfür ist, dass die betreffende GbR bis zum 31. Dezember 2014 in eine gewerblich geprägte GmbH und Co. KG umgewandelt wird. Maßgebend ist der Zeitpunkt, in dem der Antrag auf Eintragung der GmbH und Co. KG in das Handelsregister gestellt wird.
Aktuell beschäftigt sich auch der Bundesfinanzhof mit dieser Thematik. Worum geht es im entsprechenden Verfahren?
Dort ist interessanterweise genau diese Problematik klärungsbedürftig, nämlich ob eine GbR, an der neben der allein zur Geschäftsführung befugten Kapitalgesellschaft nur natürliche Personen beteiligt sind, als gewerblich geprägte Personengesellschaft anzusehen ist, wenn die Haftung der natürlichen Personen nach dem Gesellschaftsvertrag durch Individualvereinbarung mit den Gesellschaftsgläubigern auf das Gesellschaftsvermögen beschränkt sein soll. Das hessische Finanzgericht hatte dies zuvor verneint. Nun hat der Bundesfinanzhof das letzte Wort.
Werden im Verkaufsprospekt nicht explizit die steuerlichen Vorteile in Form von negativen Einkünften angeboten und sind auch sonst keine Anhaltspunkte in dieser Hinsicht erkennbar, liegt grundsätzlich kein den Verlustabzug einschränkendes Steuerstundungsmodell im Sinne von § 15b Einkommensteuergesetz vor. Wann spricht man von Steuerstundung?
Ein Steuerstundungsmodell liegt vor, wenn aufgrund einer modellhaften Gestaltung steuerliche Vorteile durch die Verrechnung von Verlusten mit den übrigen Einkünften erreicht werden sollen. Verluste aus einem Steuerstundungsmodell können gemäß den Regelungen im Einkommensteuergesetz nicht mit dem übrigen Einkommen, sondern lediglich mit zukünftigen Gewinnen aus derselben Einkunftsquelle verrechnet werden.
Bei diesen Steuerstundungsmodellen handelt es sich nach den Vorstellungen des Gesetzgebers um geschlossene Fonds in Form von Personengesellschaften, die ihren Anlegern in der Anfangsphase hohe Verluste zuweisen. Dabei geht es oft um betriebswirtschaftlich wenig sinnvolle Investitionen, die ohne die damit verbundenen steuerlichen Vorteile nicht getätigt würden. Der Bundesfinanzhof hat nun genauer bestimmt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit ein solches Steuerstundungsmodell angenommen werden kann. Worum ging es im entschiedenen Fall?
In dem jetzt vom Bundesfinanzhof entschiedenen Fall war ein bereits bestehendes Vertriebskonzept für Leasingfonds mit Blick auf den in 2005 neu eingefügten § 15b im Einkommensteuergesetz angepasst worden. Allerdings mit komplett neuem Zahlenmaterial und Beispielen zum erzielbaren Gesamterlös. Das neue Konzept enthielt im Gegensatz zu dem vorherigen hinsichtlich der Ertragsplanung keine Nachsteuerbetrachtung bzw. keine Erläuterungen zu etwaigen Steuerersparnissen. Sonstige steuerliche Hinweise enthielt das Papier nicht, die Berechnungen verwiesen auf die jeweiligen Ergebnisse vor Steuern. Die Klägerin zog wegen der Versagung des Verlustabzugs im ersten Jahr, der sich im Wesentlichen aus der Bildung einer Ansparrückstellung ergab, und der vermeintlichen Verfassungswidrigkeit der Verlustausgleichsbeschränkung des § 15b Einkommensteuergesetz vor Gericht und bekam sowohl beim Finanzgericht als auch vor dem BfH Recht.
Für die Annahme einer sogenannten modellhaften Gestaltung sei zunächst ein vorgefertigtes Konzept erforderlich. Also die Erstellung eines umfassenden und regelmäßig an mehrere Interessenten gerichteten Investitionsplans. Was muss so ein Plan außerdem beinhalten?
In diesem Konzept müssen sich Hinweise zur Verlustverrechnungsmöglichkeit mit anderen Einkünften zumindest in der Anfangsphase finden. Es reiche nicht, wenn die Gestaltung auf irgendwie geartete steuerliche Vorteile angelegt ist, so die Auffassung der BfH-Richter. Vielmehr müsse sie darauf gerichtet sein, die Erzielung negativer Einkünfte zu ermöglichen, ohne dass dies jedoch im Vordergrund stehen müsste. Entscheidend sei die Perspektive des Anbieters, wonach dem Steuerpflichtigen die Möglichkeit der Verlustverrechnung geboten werden soll. Fazit: Der Initiator muss das vorgefertigte Konzept auf die Erzielung negativer Einkünfte ausrichten, sodass der wirtschaftliche Erfolg des Konzepts auf entsprechenden Steuervorteilen aufbaut. Ein positives Werben mit den Steuervorteilen ist nicht erforderlich.
Wie begründete der BfH demnach abschließend seine Entscheidung?
Das hier strittige Konzept sah keine steuerlichen Verluste vor und sollte ausschließlich wegen der erzielbaren Erlöse als Geldanlage attraktiv sein. Auch einen Verstoß gegen das verfassungsrechtliche Bestimmtheitsgebot verneint der BfH, weil er § 15b Einkommensteuergesetz für hinreichend klar formuliert und daher für zweifelsfrei auslegbar hält.
Das Thüringer Oberlandesgericht hat mit Beschluss vom 10. Oktober 2013 entschieden, dass Einzelunternehmer nicht die Bezeichnung Gruppe im Firmennamen führen dürfen. Nach Auffassung des Gerichts verstößt dies gegen die einschlägige Regelung im Handelsgesetzbuch, die irreführende Bezeichnungen verbietet. Welcher Sachverhalt lag vor?
Im entschiedenen Fall benannte sich die Antragsgegnerin, ein Zusammenschluss aus mehreren Einzelpersonen, als Gruppe, die gemeinsam ein Unternehmen bildeten. Die Benennung als Gruppe ist nach Überzeugung des Gerichts allerdings unzulässig, da sie geeignet ist, in die Irre zu führen.
Wann ist das der Fall?
Ein Verhalten ist dann als irreführend im Sinne des Handelsgesetzbuches zu werten, wenn es bei den beteiligten Verkehrskreisen Fehlvorstellungen hervorrufen kann. Maßgeblich ist dabei die Sicht der Verkehrskreise, die mit der handelnden Gesellschaft Kontakt haben, also beispielsweise Kunden, Lieferanten, Kreditgeber oder Mitwerber aus der gleichen Branche. Für die Beurteilung wird deren Vorstellung objektiviert. Das Gericht stellt also nicht auf einen einzelnen Beteiligten ab, sondern auf den durchschnittlich informierten, aufmerksamen und verständigen Durchschnittsverbraucher.
Warum war das Gericht der Ansicht, dass ein solcher Durchschnittsverbraucher von der Bezeichnung Gruppe in die Irre geführt werden würde?
Beim Durchschnittsverbraucher rufe die Bezeichnung Gruppe üblicherweise die Vorstellung hervor, dass sich mehrere Unternehmen zusammengeschlossen hätten, um gemeinsam bestimmte Geschäftsziele zu erreichen. Gleichwohl blieben die Unternehmen nach der Vorstellung des Durchschnittsverbrauchers jedoch unabhängig. Jedenfalls gehe der Durchschnittsverbraucher keinesfalls davon aus, dass sich mehrere natürliche Personen zusammengetan hätten. Der Begriff Gruppe wecke bei den beteiligten Verkehrskreisen daher falsche Vorstellungen und sei somit irreführend im Sinne des Handelsgesetzbuches. Das betroffene Unternehmen ist nunmehr verpflichtet, seinen Namen zu ändern und darf nicht weiter unter der Bezeichnung Gruppe firmieren.
Keine gewerbliche Prägung einer GmbH und Co. GbR bei individualvertraglich vereinbartem Haftungsausschluss. Keine Verlustausgleichsbeschränkung bei fehlendem Hinweis auf mögliche Steuervorteile. Sowie die Unzulässigkeit der Firmenbezeichnung Gruppe für Einzelunternehmer. Das waren die Themen der 104. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/steuern-und-recht.